großer Gott, wir bitten dich, dass du diesen großen Gott, den wir gerade angebetet haben, dass du dich wieder klein machst und uns nahe kommst, so dass wir dich verstehen können, dass wir ein Stück weit mehr von dir begreifen können und dass du uns wieder groß wirst. Bitte mach das in uns. Amen. Ich würde gerne heute einsteigen in die Predigt mit einem Bild. Mit einem Bild, was ich euch mitgebracht habe. Und auf diesem Bild, da sieht man Dinge, die passen nicht so richtig zueinander, wie ich finde. Vielleicht denkt ihr jetzt, was passt hier nicht zueinander? Gut, vielleicht ist die Frau ein bisschen dünn oder sowas, aber nicht so schlimm. Schauen wir uns mal das nächste Bild an, das dazugehört. Sehen manche, okay, dieser Hund, der zu der Frau gehört, der ist vielleicht ein bisschen arg klein. Manche sagen jetzt vielleicht, okay, wo ist hier ein Hund? Ich sehe nur einen aufgeblasenen Hamster. Und das passt schon nicht so ganz von den Proportionen zusammen. Und wenn wir uns jetzt noch den Rest des Bildes anschauen. Da fragt man sich doch, ob die Mutter dieses Mannes Anabolika hieß. Also wenn man sich das so anschaut, das zusammen, da passen Proportionen einfach irgendwie nicht so richtig. Und wenn Proportionen nicht stimmen, dann ist das irgendwie seltsam. Und das ist im normalen Leben so, bei Fragen der Ästhetik. Wir können auch das Bild wieder wegmachen. Es ist aber auch sonst im Alltag so, wenn es um Sicherheit zum Beispiel geht. Wir haben in unserem Haus haben wir eine tragende Wand rausgenommen und haben stattdessen da einen Stahlträger eingesetzt. Und ich habe keine Ahnung von diesen Dingen, habe es aber trotzdem gemacht. Und ich habe, also mit Hilfe, und habe mir das vorher berechnen lassen, wie dick muss dieser Stahlträger sein. Das war so eine tragende Wand und dann kam so ein Stahlträgerchen raus. Und ich kann euch sagen, ich habe 2 Nächte kein Auge zugemacht, weil ich immer Angst hatte, dass die komplette Reihenhaussiedlung jetzt umkippt. Sie steht noch, aber richtige Proportionen sind wichtig. Und richtige Proportionen sind auch in Bezug auf unseren Glauben wichtig. Und ich stelle mal eine Behauptung am Anfang auf. Ich behaupte, wir haben alle die falschen Proportionen in Bezug auf Gott. Wir haben die falschen Proportionen, die falsche Vorstellung in Bezug auf Gottes Größe. Und wenn ich heute versuche, oder wenn wir versuchen, das ein bisschen zurechtzurücken, das ein bisschen besser in den Blick zu bekommen, dann werde ich mit allem, was ich sage, auch wieder Gottes Größe und die echten Proportionen verfälschen. Weil ich es nicht besser kann. Gott ist nun mal unendlich. Und meine Sprache ist endlich, ist begrenzt. Gott ist riesengroß, meine Vorstellungskraft, aber relativ klein nur. Wir haben vorhin, Walter hat diesen Vers vorgelesen, wir hatten das Bild von Gott als Fels. Und Gott wird in der Bibel auf unterschiedliche Art und Weise oder mit unterschiedlichen Dingen verglichen. Es gibt noch ein paar größere Vergleiche. Und ich bin beim Vorbereiten über Jesaja 40, Vers 12 gestolpert. Da heißt es, wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen. Wer kann das? Wir piepsen, aber wir arbeiten dran. Jesaja fragt hier, beziehungsweise Gott fragt durch seinen Propheten Jesaja, wer kann das bitte machen? Wer kann das Wasser des Meeres in der hohlen Hand abmessen? Und wer kann den Umfang des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Jeder würde sagen, also wir können es nicht. Und wenn es einer kann, dann nur Gott. Es kann nur Gott. Und das kann man irgendwie so abnicken und abhaken. Aber was heißt das genau? Und ich möchte mal versuchen, das ein bisschen zu veranschaulichen. Unsere Erde, die ist ja relativ groß. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal rundherum war und in jedem Land war. Hat schon mal jemand jedes Land bereist? Wer hat das als Lebensziel? Okay, noch niemand. Okay, also die Erde ist relativ groß. Und wenn wir mal das erste Bild sehen, das ist unsere Erde. Schöner Planet, relativ groß. Aber wenn man die Erde mit der Sonne vergleicht, dann ist die Sonne viel, viel größer und die Erde auf einmal nicht mehr so groß. Das nächste Bild, das ist die Sonne. Die Erde hat einen Durchmesser von 12.700 Kilometern, einmal quer durch. Die Sonne ist 110 Mal größer. Also der Durchmesser der Sonne ist 110 Mal der Durchmesser der Erde. Und ich könnte euch das jetzt, nein, ich könnte es nicht, ich könnte es euch nicht ausrechnen, aber selbst wenn ich es in Kilometern ausrechnen könnte, könntet ihr euch nichts drunter vorstellen, weil diese Zahlen so groß und unhandlich sind. Deswegen würde ich das gerne mit was vergleichen. Ich habe hier einen Golfball mitgebracht. Und wenn man das, das ist jetzt alles mehr oder weniger maßstabsgetreu, was ich jetzt erzähle. Wenn die Erde die Größe eines Golfballes wäre, dann wäre die Sonne ein 5 Meter Durchmesser großer Ball. Also die Erde ein Golfball und die Sonne wäre ungefähr so groß, dass sie gerade noch vielleicht hier in den Raum reinpasst. Das ist die Erde, darauf ist Heidelberg, darauf sind wir. Und die Sonne ist dieser 5 Meter große Ball. Und wenn man schaut, wie viele Erden passen in die Sonne, wie oft passt die Erde in die Sonne, wie viele Golfbälle passen in diesen 5 Meter großen Ball, dann wären das 960.000 Golfbälle. 960.000 Erden passen in die Sonne. Ist schon mal ganz schön viel. Die Sonne ist groß. Aber die Sonne ist bei weitem nicht das Größte, was da draußen so rumfliegt. Nicht der größte Stern. Es gibt da noch ein paar größere. Es gibt einen, von dem habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Der sieht so aus, wird Betelgeuse genannt, ist ein riesiger Stern, riesengroß. Und wir machen wieder diesen Vergleich, wenn die Erde ein Golfball wäre, dann stellt euch jetzt mal das größte Hochhaus Deutschlands vor, das habe ich auf dem nächsten Bild. Das ist ein Bankenturm in Frankfurt, circa 300 Meter hoch. Und jetzt stellt euch diesen Golfball vor diesem Bankenturm vor. Und jetzt stellt euch diesen Bankenturm 12-mal aufeinander gestapelt vor. Und dann ist das ungefähr die Relation, das ist die Erde, 12-mal dieser Bankenturm aufeinander, das ist dieser Stern Betelgeuse. Und wenn man sich das vorstellt, das ist unfassbar groß, 3 Kilometer im Vergleich zu einem Golfball. Wenn man jetzt wissen möchte, wie oft passt die Erde in diesen Stern rein, dann passt die ungefähr so oft da rein, so viele Golfbälle würde man brauchen, um die Münchner Allianz Arena bis oben hin randvoll mit Golfbällen zu machen. Und zwar 3000 Mal. Ja, wir könnten, die Erde passt in diesen Stern so oft rein, wie man brauche, Golfbälle brauchen würde, um die Münchner Allianz Arena 3000 Mal bis oben hin zu füllen. Ganz schön groß. Nicht der größte. Es gibt noch einen größeren, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Das ist der größte bekannte Stern, heißt Canis Majoris. So, wenn die Erde ein Golfball wäre. Wenn die Erde ein Golfball wäre, man würde sie auf Meeresebene legen, auf Meeresniveau, dann wäre dieser Stern der Mount Everest daneben. Das sind die Dimensionen. Ich erspare euch, wie viele Golfbälle das wären. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr steht ganz oben auf dem Mount Everest. Und ihr seht runter auf diesen Golfball, der die Erde ist, den ihr wahrscheinlich da nicht sehen würdet. Und ihr versucht jetzt mal auf diesem Golfball Erde Deutschland, Heidelberg, FEG, mich zu finden. Euch zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht ist diese Info für euch alter Käse. Als mir das begegnet ist, mich hat es umgehauen. Mir hat es umgehauen, weil ich mich gefragt habe, diese Größenverhältnisse. Und Gott hält das alles in seine Hand. Und die Frage ist ja, wenn Gott das alles in seine Hand hat, diese riesen Dinger da draußen, was macht das eigentlich aus uns? Was macht das mit mir? Das macht mich einerseits unfassbar winzig. Unfassbar winzig. Aber es macht mich nicht unfassbar unbedeutend, sondern im Gegenteil, es macht mich unglaublich wertvoll. Denn dieser Gott, der das alles in seiner Hand hält, der lädt mich ein, der lädt uns ein, ganz vertraulich Vater zu ihm zu sagen. Das macht uns nicht klein oder unbedeutend. Das macht uns wertvoll. Und Das mit diesen Golfbällen und diesen Sternen, das ist ja nur eine ganz schwache Veranschaulichung. Es geht auch hier nicht um die körperliche Größe Gottes, was tatsächlich zwischen Kleinfinger und Daumen bei ihm reinpasst. Aber ich glaube, es macht so ein bisschen den Blick auf für die Proportion Gott und Mensch. Das Problem dabei ist, wir können uns sowas anschauen und anhören, aber wir kriegen es nicht verinnerlicht. Ich zum Beispiel nicht. Und woran ich das merke, häufig merke, ist, das sehe ich an meinen, das sehe ich an unseren Gebeten. Ich mache noch eine zweite Behauptung heute auf. Ich behaupte, wir beten falsch. Und ich möchte niemand von euch zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, dass wir ganz häufig falsch beten. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Moment, kann man überhaupt falsch beten? Und wenn ihr ähnlich wie ich aufgewachsen seid, dann ist die Antwort, nein, man kann nicht falsch beten. Denn was ist Beten? Beten ist einfach nur reden mit Gott. Genau, so bin ich auch aufgewachsen. Hey, Beten ist ganz einfach, das gibt's nichts zu lernen. Beten ist einfach nur reden mit Gott. Und das stimmt, Beten ist reden mit Gott. Aber ist es nur reden mit Gott? Als Jesus mal gebetet hat, da haben ihn seine Jünger dabei beobachtet. Und die Jünger, das waren Leute, die sind in der Synagoge aufgewachsen. Die Beten war denen in Fleisch und Blut übergangen. Die kannten wen, die wussten, wie man betet. Die haben ihr ganzes Leben lang gebetet. Und die sehen Jesus, wie er betet und merken, hoppla, das ist eine ganz andere Qualität von Gebet. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das ist ein ganz anderes Beten als meins. Ich habe solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass ich Leuten begegnet bin, mit denen gebetet habe und auf einmal dachte, okay, ich dachte vorher, ich weiß, wie man betet und ich habe keine Ahnung, was Beten ist. Hier auf einmal ist eine Intimität und eine Nähe zu Gott, von der könnte ich nur träumen. Ich habe Menschen begegnet, die haben nicht nur irgendwie klein gebetet, die haben ganze Nationen in Gottes Hand gelegt und nicht nur, Herr, bitte für die Politiker, sondern mit Vollmacht und mit aller Kraft, die sie hatten. Das war eine andere Kategorie von Gebet. Die Jünger, die sehen Jesus beten, sehen, das ist was anderes. Und ein Jünger, der sagt das dann in Lukas 11, Vers 1, er sagt, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, okay, ich bringe euch das bei. Ich sage euch zuerst, wie ihr nicht beten sollt, was kein gutes Gebet ist. Und dann sage ich euch, wie es geht. Und ich finde das ein bisschen eine komische Vorstellung, dass Jesus zu manchen Gebeten sagen könnte, Moment, nee, das war nicht gut. Stellt euch vor, ihr sitzt am Mittagstisch, betet und dann unterbricht das bei diesem Stopp, Moment, nein, das war nicht ganz richtig. Bisschen eine komische Vorstellung. Aber wenn wir mal überlegen, wie sehen normalerweise unsere Gebete aus, dann sehen die häufig so aus, vielen Dank für den Tag. So, und jetzt, wo wir das Dankesagen erledigt haben, jetzt kommen wir mal zu meinen Anliegen. Lieber Gott, bitte mach das und das. Sofort, wenn es geht. Amen. Ungefähr so sehen häufig unsere Gebete aus. Überlegt mal, wie die Gebetsrunden im Hauskreis aussehen. Ich glaube, das trifft es nicht zu arg überspitzt. Wenn wir uns die Größe Gottes vor Augen halten, ja, Golfball, Mount Everest und wir da drauf, wenn wir uns die Größe Gottes vor Augen halten, dann sind viele unserer Gebete einfach viel, viel zu klein. Wir bitten Gott meistens nur um irgendwelche Winzigkeiten. Und das ist okay. Ich bete auch gegen den Schnupfen der Tochter und für eine gute Nacht. Das ist wichtig. Aber wenn wir nur um solche Dinge beten, beziehungsweise wenn wir nur um solche Dinge beten, weil wir Gott nichts Größeres zutrauen, dann ist das Majestätsbeleidigung. Gott ist nicht eingeschüchtert von großen Gebeten. Gott ist eher, wenn er irgendwas ist, dann sind ihm Gebete zu klein. Wir dienen und wir haben diesen riesigen Gott. Und dieser große Gott, der hat auch große Pläne. Und dieser große Gott, der ist im Verlauf der Jahrtausende nicht kleiner geworden. Und seine Macht ist nicht weniger geworden. Er ist nicht schwächer geworden. Wenn irgendwas kleiner geworden ist, dann ist es unser Zutrauen in das, was er kann. Und deswegen, lasst uns groß beten. Lasst uns von Gott Großes erwarten. Es gibt kein zu groß für Gott. Denkt an den Mount Everest. Das ist natürlich die Frage, okay, wie beten wir denn groß? Sollen wir also nicht um eine kleine Gehaltserhöhung, sondern um eine große Gehaltserhöhung beten? Sollen wir nicht um einen Kleinwagen, sondern um den Ferrari beten? Was ist es denn jetzt, das große Beten? Als Jesus gefragt wird, wie soll man denn beten? Da sagt er Folgendes. Und wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und das ist ein Missverständnis, das gab es offensichtlich damals und das gibt es heute noch genauso. Es gibt Menschen, die glauben, wenn sie ihr Anliegen nur ausführlichst genug vor Gott bringen, dann wird Gott sie erhören. Und die Leute binden diese Gebetserhörung daran, dass sie ganz, ganz viele Worte machen. Dass sie Gott alle Pro-Argumente darlegen, warum er bitteschön so und so zu handeln hat. Und dann denken sie, und wenn sie genug argumentiert haben, genügend Argumente geliefert haben, dann wird Gott sich rumkriegen lassen. Und das Konzept dahinter ist, ich versuche Gott zu überreden, etwas zu tun, was er eigentlich nicht vorhatte. Ich versuche durch ganz viele Worte und Argumente Gott meinen Willen aufzudrücken. Ich versuche, Gott gefügig zu machen. Und Überraschung, Jesus sagt, Leute, das klappt nicht. Und ich vermute mal, diese Erfahrung, die haben wir alle auch schon mal gemacht, dass wir intensiv um was gebetet haben, was wir unbedingt wollten, und es ist nicht geschehen. Manchmal ist es vielleicht auch gut, dass wir manche Dinge nicht bekommen haben, wie das Date mit dieser einen Person, wo man im Nachhinein denkt, wie konnte ich nur auf so eine Frau aus sein oder sowas. Wenn wir beten mit dieser Haltung, ich überzeuge Gott, dann ist uns nicht klar, wie groß Gott ist und wer wir im Vergleich sind. Man könnte sagen, schade, dass das so eigentlich nicht funktioniert, es wäre doch toll. Aber andererseits, wer will so einen Gott? So einen kleinen Gott, den ich manipulieren kann. Wer will so einen Gott? Jesus sagt weiter, es sollt ihr nicht machen. Betet nicht mit so vielen Worten. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Jetzt kommt ein ganz spannender Vers. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Dieser Vers, der hat mich schon oft beschäftigt und auch ein bisschen geärgert. Weil ich denke, vielleicht denkt ihr manchmal auch so, warum denn dann bitteschön beten? Wenn Gott eh schon alles weiß, warum muss ich es ihm denn dann noch sagen? Offensichtlich geht es im Gebet nicht darum, Gott über etwas zu informieren, was er ohne unser Gebet nicht wüsste, beziehungsweise ohne unser Gebet nicht tun wollte. Da geht es nicht drum. Was geht es dann? Das, was Jesus danach aufzeigt, das könnte man ungefähr folgendermaßen zusammenfassen. Der Sinn von Gebet ist nicht, Gott meinem Willen anzugleichen, sondern meinen Willen in Einklang mit Gottes Willen zu bringen. Der Sinn von Gebet ist nicht, Gott meinem Willen anzupassen, anzugleichen, sondern meinen Willen in den Einklang mit Gottes Willen zu bringen. Und Jesus nennt dann dieses Beispielgebet, das Vaterunser. Haben wir vorhin auch gebetet. Und Jesus sagt nicht, betet das immer, genau das, sondern betet so. Und in dem Gebet, dem Vaterunser, da sieht man, was heißt es denn, wirklich groß zu beten? Das war ja die Frage, wie beten wir angesichts unseres großen Gottes? Nicht zu klein, sondern wirklich groß. Und Jesus gibt dieses Modell vor. Er sagt, und er steigt ein mit Vaterunser im Himmel. Und wenn wir hier anhalten würden und da mal Pause drücken würden, das reflektieren würden, dass wir zu diesem Himmelswesen, der all diese Golfbälle und Riesenbälle in seiner Hand hält, dass wir diesen Gott mit Vater anreden dürfen, dann sollte das eigentlich schon reichen. Mehr müssten wir gar nicht beten. Das sollte dafür reichen, dass wir uns keinerlei Sorgen machen müssen. Egal was kommt, egal was bevorsteht, dieser gewaltige Gott, der will von uns mit Vater angeredet werden. Das zu verinnerlichen, das sollte reichen, dass ich mir nie mehr Sorgen mache. Und ich weiß, dass das mal oft anders ist. Ich kenne das in meinem Leben, dass Dinge groß werden und wichtig werden und auch zu Recht wichtig sind und ich Gottes Handeln oder Nichthandeln nicht verstehen kann. Aber diesen Gott, den dürfen wir Vater nennen, das sollte eigentlich reichen. Und wenn wir da anhalten und das sacken lassen, dann führt es dazu, dass wir immer weniger um uns selber kreisen. Nicht, weil um uns selber kreisen so furchtbar wäre, sondern weil um uns selber kreisen falsche Proportionen schafft. Und dann kommt diese erste Bitte, dein Name werde geheiligt. Und das ist so eine Bitte, die überspringen wir gern, weil wir nichts damit anfangen können. Aber genau da beginnt das große Beten. Wenn wir bitten, dass Gottes Name geheiligt werde, dann bitten wir, dass der Name Gottes, dass der groß und mächtig werde. Dann bitten wir nämlich, dass das, was hinter Gottes Namen steht, dieses Ich bin, der ich bin. Dann bitten wir, dass durch das Handeln Gottes, dass dadurch sein Name groß werde. Dein Name werde geheiligt, das ist die Bitte, dass Gott handelt und dass Gott als Handelnder erkannt wird. Und das Gebet, das geht im gleichen Schema weiter. Das ist das wirklich große Gebet. Dein Wille, dein kosmischer Wille, dein Wille für diesen Kosmos geschehe. Dein Reich komme. Und wir können das so runterleihen, dein Wille geschehe, dein Reich komme und so weiter. Oder aber wir füllen das mit persönlichem Leben. Wir machen genau diese Anliegen zu unseren. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus gebetet hat, was für Gebete von Jesus überliefert sind, dann sieht man eine interessante Sache. Da, wo sich Jesus eins mit Gottes Willen wusste, da waren die Gebete relativ kurz. Zum Beispiel, als es um die Auferweckung von Lazarus ging. Da war ganz klar, es war Jesu Wille, dass Lazarus auferweckt würde. Er wusste, okay, es ist Gottes Wille, dass Lazarus auferweckt wurde. Da hat er vermutlich ein 20-Sekunden-Gebet gesprochen. Und dann kam Lazarus raus. Da war klar, Gottes Wille und mein und sein Wille sind identisch. Brauchte er nicht viele Worte. Als aber Jesus im Garten Gethsemane seinen Todeskampf ausgefochten hat, wo er seinen Willen, dem Willen Gottes des Vaters angleichen musste, wo er ein Ja zufinden musste, da hat er die ganze Nacht gebetet. Da musste er, hat es die ganze Nacht gedauert, bis sein Wille an Gottes Wille angeglichen war und er sagen konnte, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es geht bei langen Gebeten nicht darum, dass Gott uns gefügig gemacht wird, sondern dass Gott zu mir reden kann, ich Einsicht in seinen Willen bekomme und dann an diesen Punkt gelange, wo ich sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns da mehr drauf einlassen würden, wir würden Gott in einer neuen Dimension erfahren. Wenn wir immer wieder an diesem Punkt ankommen, das werden wir immer wieder machen müssen in unterschiedlichen Bereichen, diesen Punkt anzukommen, wo wir sagen, nicht mein Wille, sondern deiner, dann sind wir genau da, wo die großen Dinge geschehen. Da, wo wir uns Gottes Namen, Gottes Reich und Gottes Willen unterstellen. Der Apostel Paulus, der redet öfters und schreibt öfters vom Beten ohne Unterlass. Er sagt, ich bete ohne Unterlass und ihr sollt auch ohne Unterlass beten. Und das ist nicht ein Widerspruch zu dem, was Jesus sagt, ihr sollt nicht viel plappern, sondern er ist ganz in Jesu Linie. Denn immer wenn er um dieses betet ohne Unterlass, wenn er das schreibt, dann geht es nicht um ihn und um seine Befindlichkeiten. Es geht nicht um das, was ich gerade brauche, sondern beten ohne Unterlass geht immer um Reich Gottes Themen. Und das heißt nicht, dass für Jesus unsere Belange unwichtig wären. Sie kommen vor, auch in dem Mustergebet Vater unser, aber nachgeordnet. Und das ist auch angemessen, weil wir diesen gigantisch großen Gott als Vater haben. Und deswegen ist auch dieses unser täglich Brot gib uns heute, zumindest für uns hier in unserem Kulturkreis, ist es weniger eine Bitte. Unser Essen für heute ist für uns alle ziemlich sicher. Das ist keine Bitte, sondern es ist vielmehr eine Erinnerung, wem ich eigentlich mein Brot und meine Pizza und was auch immer verdanke. Wenn es stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass es beim Beten vor allem um Einsicht in und Einwilligung in Gottes Willen geht, dann sind auch die beiden anderen Bitten, die abschließenden, die noch kommen, eher Bekenntnis. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das heißt, ich will vergeben, so wie du das auch mir gemacht hast. So wie du mir gerade jetzt vergibst und so wie du mir in Zukunft vergeben wirst, so will ich anderen vergeben. Und die andere Bitte, und führe uns nicht in Versuchung, denn das bekommen wir selbst leicht genug hin. Das steht da nichts. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das beinhaltet diese Bekundung. Ich will mich vom Bösen fernhalten. Ich will nicht Böses denken, ich will nicht Böses sagen, ich will nicht Böses tun. Hilf mir dabei. Wir haben heute einen relativ großen Bogen geschlagen von einem großen Gott, der sich oft nicht in unseren kleinen Gebeten wiederfindet. Und meine Hoffnung für uns alle und für mich ist eine zweifache. Dass einerseits ein Bewusstsein für die Größe Gottes entwickeln und dass dieses Bewusstsein für Gottes Größe unsere Gebete beeinflusst. Dass wir lernen, mutig und groß zu beten. Und dass dann andererseits unsere Gebete viel mehr um diesen großen Gott, um seinen Namen, um sein Reich und um seinen Willen gehen. Und dass da, wo wir diesen Willen erkennen, dass wir ihn da zu unserem machen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das tun, dann werden wir von Gottes Größe und Macht überrascht werden, weil er mit uns und durch uns handelt. Und dann passiert was, ein Kreislauf. Wenn das geschieht, dann wächst unser Gottesbild weiter, weil wir haben Gott erlebt. Und wenn unser Gottesbild dann weiter wächst, dann geht dieser Kreislauf weiter, dann lernen wir noch mutiger zu beten, noch besser auf seinen Willen zu hören und den zu unserem eigenen zu machen. Das wünsche ich uns, dass das geschieht, dass ein großer Gott uns groß beten lässt, große Erfahrungen machen lässt und dann Gott für uns immer größer wird. Gott segne euch. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, das diesen großen Gott anbetet, und ich lade euch ein, dazu aufzustehen.